Ein fröhliches Hallo an alle an den Endgeräten. Herzlich willkommen zur Schöte-Show von Professor Pietras und auch ein Halleluja und Hallo, denn wir machen jetzt endlich die Top 10 Auseinandersetzungen im Nahen Osten. Warum hat das jetzt so lange gedauert? Ich wollte das ja schon vor 2 Monaten oder wenn nicht sogar vor 3 Monaten fertig haben. Naja, ich habe hier ganz klar auch mindestens 3 unterschiedliche Reihen von Auseinandersetzungen und Israel ist immer mittendrin. Und Israel ist deswegen mittendrin wegen seiner geografischen Lage, nicht wegen seines Handelns, nicht wegen seiner Einstellung, sondern schlicht und ergreifend aufgrund seiner geografischen Lage. Ich habe hier im Nahen Osten mindestens 3 separate Reihen. Einmal die ganze Sache, wie sich die arabische Welt organisiert. Dann habe ich ganz klar auch die israelisch-arabischen Auseinandersetzungen, aber ich habe dann auch den Golfkrieg und dann, um dann auf die 3 noch eine 4 raufzusetzen, habe ich auch die ganze Sache mit dem Libanon. Das heißt, selbst wenn die Israelis da mit ihren lustigen Hüten einfach nur rumsitzen und kein Schweinefleisch essen, kommt da vielleicht mal eine Rakete runter aus irgendeinem anderen Land, was einem anderen Land eigentlich eins auswischen wollte. Und Israel lässt sich aufgrund seiner historischen Erfahrungen nicht ans Bein pissen. Das hat man hier ganz klar zu sagen. Also wenn du Israel irgendwie ans Bein pisst, dann wird Israel darauf reagieren aufgrund seiner 2000, 3000, 4000 Jahre lange Erfahrung mit Verfolgung und Vertreibung. Einen Gegenpol hier stellen ganz klar die sogenannten Palästinenser, da die bei diesen ganzen Konflikten auch immer ordentlich mit dabei sind. Also es ist egal, ob im Libanon oder bei Saddam Hussein im Golfkrieg oder bei irgendwelchen anderen Sachen, die Palästinenser sind immer mit dabei, lassen sich instrumentalisieren oder versuchen, die jeweiligen Parteien auch zu instrumentalisieren. Kann ich dieses ganze Wirrwarr, diesen ganzen kriegstechnischen gordischen Knoten jetzt auf kleine Punkte runter reduzieren, damit es irgendwie ein bisschen klarer wird? Ja, kann ich. Erstens, Gaza und das Westjordanland sind Kriegsbeute, die irgendwann keiner will. Im israelischen Unabhängigkeitskrieg annektiert dann Ägypten Gaza und Jordan annektiert übrigens das Westjordanland. Westjordanland ist übrigens ein Begriff, der aus dem Jordan kommt und nicht aus Israel, aber dann wird das irgendwann fallen gelassen. Dann hatten wir das ja schon bei den Top 10 Ländern, die sich besser organisiert haben als Gaza oder Palästina. Die kriegen sich nicht organisiert. Also der israelische Unabhängigkeitskrieg ist jetzt nun auch schon über 80 Jahre her und seit der Wende oder seit dem Zerfall vom Warschauer Pakt und der Sowjetunion haben sich auch ganz sehr viele Länder besser organisiert als Gaza oder Palästina. Dazu hängen die Palästinenser nach einer ganz klar veralteten politischen Ideologie hinterher und das wäre die panarabische Bewegung. Diese panarabische Bewegung ist ein Relikt des 19. Jahrhunderts. Da haben sich ja dann diese ganzen Nationalstaaten überall auf der Welt und erst recht in Europa gegründet und da kam dann halt auch die Idee auf, Araber aller Länder vereinigt euch oder Slawen aller Länder vereinigt euch oder Deutsche aller Länder vereinigt euch. Das ist auch nochmal interessant im Kontext vom Zweiten Weltkrieg. Also der Vorläufer, die Vorläuferorganisationen bezüglich Nationalsozialisten oder der ganzen Großdeutschen, das wären übrigens die alldeutschen Vereine oder der alldeutsche Verein gewesen, wo es auch ganz klar darum ging, irgendwie, dass alle Deutschen aller Länder sich irgendwie vereinigen. Und diese Idee wurde hier in Europa eigentlich 1945 ad acta gelegt, weil das kann nicht funktionieren, denn wenn ich jetzt alle Deutschen aus allen Ländern irgendwie vereinigen möchte, also die Deutschen sind übrigens mit einer der größten Migrationsgruppen in der Geschichte. Wir haben da Leute in Lateinamerika, Nordamerika, Russland und wahrscheinlich auch China und wahrscheinlich auch Afrika. Also so, das kann nicht funktionieren aufgrund der Größe der Gruppe. Andere Länder oder politische Akteure hängen dieser Idee aber immer noch hinterher, sei es jetzt die Palästinenser oder meinetwegen Putin, der auch darauf hinarbeitet, dann wieder das Großslawische Reich oder die Sowjetunion wieder zu etablieren. Dann zu guter Letzt, und das ist auch in Verbindung mit dieser ganzen panarabischen Idee, also Araber aller Länder vereinigt euch, Ist hier auch ganz klar die Frage, also wenn sich jetzt die Araber aller Länder vereinigen und wir das Kalifat wieder neu errichtet haben oder das Osmanische Reich neu errichtet haben, wer hat denn dann das Sagen? Und diese Rolle, diese Führungsrolle oder dieser Führungsanspruch, wer hat denn das Sagen in der arabischen Welt, das wechselt auch über die Jahrzehnte. Also bis 79 kannst du sagen, okay, das ist Ägypten, was dann eine Führungsrolle für sich in der arabischen Welt beansprucht. Vielleicht als Konkurrent hast du da vielleicht noch den Irak ab 58 zusammen mit Syrien. Und dann ab 79 hast du ganz klar den Iran, der da als neuer Player irgendwie auftritt. Und aktuell ist das, es sieht so aus, ist es Saudi-Arabien. Und jetzt steigen wir locker flockig in die Materie ein. Also ich werte diese ganzen Konflikte, die da ab 48 bis heute am Start sind, nicht. Wir gehen hier chronologisch vor. Welchen Konflikt ich außen vor lasse, auf den ich jetzt nicht genauer eingehe, das ist der Abnutzungskrieg. Denn du kannst eigentlich sagen, dass permanent irgendeine Art und Weise von Abnutzungskrieg gegenüber Israel aus der arabischen Welt stattfindet. Also es wird ab 48 immer wieder gestichelt, ne? Es fällt da mal was runter vom Himmel oder irgendjemand eröffnet das Feuer in einer Menschenmenge. Immer wieder wird gegen Israel gestichelt, denn bei dieser Frage, wer hat denn jetzt das Sagen in der arabischen Welt, da wird dann immer als erstes Israel als Ziel genommen, um zu zeigen, dass man wirklich das Sagen in der arabischen Welt hat. Dann ganz klar hat hier auch erwähnt zu werden, dass Israel das Land, was die meisten Sanktionen oder Resolutionen aus der UNO an der Backe hat. Das liegt auch ganz klar daran, dass die UNO hier locker, flockig, hart auf hart versagt hat. Also wir haben hier im Bild gerade den ursprünglichen Aufteilungsplan von Israel und als Preuße, ne, so mit Ostpreußen und dass da irgendwie auch hier in Preußen versucht wurde, die Länder irgendwie miteinander dann geografisch zu verbinden, ist der erste Blick auf die Karte und der erste Gedanke, das kann nicht funktionieren. Also da waren Stümper am Werk. Und dieses Scheitern, das kann sich die UNO bis heute nicht eingestehen. Und der erste hammerharte Konflikt, den wir jetzt hier in dieser Reihe haben, das ist die Suezkrise von 1956. Und da kommt alles mit rein, nämlich Postkolonialismus und Führungsanspruch von Ägypten in der arabischen Welt. Was passiert hier? Also Ägypten privatisiert den Suezkanal und sperrt dann Israel den Zugang zum Suezkanal. Das widerspricht erstmal den Grundlagen des Welthandels, denn gleiches Recht für alle. Und wenn die da in Ägypten jetzt irgendwie willkürlich einem Land da den Zugang verwehren, dann kann vielleicht auch noch ein anderes Land gesperrt werden, ne? Also so, dass da das jetzt Israel gerade ist, das ist eigentlich Nebensache. Wer ist jetzt hier absolut nicht mit einverstanden? Das sind Frankreich und Großbritannien. Es läuft dann darauf hinaus, dass Frankreich, Großbritannien und Israel Ägypten nackig machen und dass Israel die Sinai-Halbinsel annektiert. Mit diesem Konflikt endet dann auch die allererste Phase des Nahostkonflikts, denn bis hierhin ist die ganze Sache nicht Teil des Kalten Krieges. Das ist da irgendwie einfach bloß ein Nebenkonflikt. Die Großmächte auf der Welt, also ich sage jetzt mal ganz klassisch USA und Sowjetunion, haben einfach ein Nebeninteresse an der ganzen Sache. Dann kloppen sich da halt einfach die Araber und die Israelis. Nur keiner hat irgendwie gesagt, hurra, wir sind Sozialismus. Beziehungsweise die Sowjetunion hat nach dem Zweiten Weltkrieg irgendwie versucht, ein bisschen an Israel nah ranzukommen. Aber Israel hat immer gesagt, nein, ich mache mein eigenes Ding, ne? Also das ist ganz essentiell für das israelische Staatsbewusstsein. Ich mache mein eigenes Ding und du pisst mir bitte nicht ans Bein. Diese ganze Dynamik ändert sich 1958, also ein Jahr nach dieser Suezkrise, denn da erstarkt oder ergreift die Macht die sozialistisch-arabische Baath-Partei in Syrien und Irak. Und hier ganz klar der Hinweis, also Gaddafi, Assad und Saddam Hussein verstanden sich als Vertreter des sozialistischen Pan-Arabismus. Das war dann 1958 auch der Moment, wo dann die Sowjetunion gesagt hat, coole Sache. Und die USA hat gesagt, Moment mal, so nicht. Das wäre dann nämlich auch die Ausgangssituation für den allseits beliebten, allseits bekannten Sechstagekrieg von 1967. So, wer hat denn hier angefangen? Na, Israel hat angefangen beim Sechstagekrieg von 1967, nachdem alle arabischen Staaten drumherum mit ihren Ketten gerasselt haben und ihre großen Stöcker gezeigt haben und gesagt, na, wir wollen doch mal hoffen, dass hier nichts passiert. Ja, wäre schon dumm, wenn irgendwie was passiert. Ne? Und im Hintergrund hast du die Sowjetunion, die sagt, naja, die arabischen Staaten werden schon recht haben. Wie endet die ganze Sache? Naja, Israel macht alle nackig. Also wir haben hier auch den roten Faden, dass dieses ganz klar kleine Furzland, was demografisch so groß ist wie Niedersachsen und geografisch so groß ist wie Sachsen-Anhalt, permanent der gesamten vereinigten großen arabischen Welt eine klare Kante setzt und das zehrt selbstverständlich auch an der Ehre der Araber. So, jetzt bin ich kleiner Professor auch ein bisschen durcheinander gekommen. Das zeigt auch, wie kompliziert die ganze Sache hier ist. Und ich sage hier ganz klar, es wird gleich noch ein bisschen komplizierter, denn es ist der Sechstagekrieg selbstverständlich, wo Israel die Golanhöhen und die Sinai-Halbinsel besetzt. Das ist auch deswegen wichtig, denn Israel bietet im Nachgang vom Sechstagekrieg Ägypten die Sinai-Halbinsel und Syrien die Golan-Anhöhen wieder an, unter der Bedingung, dass die Arabische Liga das Existenzrecht von Israel anerkennt. Aber die Antwort von der Arabischen Liga ist hier nein. Das ändert sich dann erst 1973 mit dem Yom Kippur-Krieg oder Ramadan-Krieg oder Oktoberkrieg. Wie gesagt, diese ganzen Bezeichnungen für die Kriege ist auch immer so ein schöner kleiner Test. Ja, wie bist du denn so drauf? Auf welcher Seite stehst du denn? Wir nennen das hier den Yom Kippur-Krieg. Warum heißt das Yom Kippur-Krieg? Naja, Yom Kippur ist eines der höchsten Feste in Israel bei den Juden. Ich blicke da bei den Feiertagen auch nicht durch, aber wie dem auch sei, hier möchte jetzt Syrien auch mal was sagen und Syrien möchte jetzt auch mal die Führungsposition in der arabischen Welt für sich irgendwie beanspruchen. Wie gesagt, das ist ein nicht enden wollender Konflikt, eine nicht enden wollende Frage in der arabischen Welt. 1973 marschiert dann also Syrien ein auf die Golan-Anhöhen und auf die Sinai-Halbinsel. Das endet dann wirklich überraschend mit einem Friedensschluss von Ägypten mit Israel. Und das ist auch nochmal wichtig, diese Unterscheidung zu haben. Haben wir gerade einen Friedensschluss oder haben wir gerade einen Waffenstillstand? So, das würde ja dann heißen, jetzt ist hier 1973 auch mal ein bisschen Ruhe im Karton, ne? Ägypten hat gesagt, okay, ich bin fertig mit der Sache, ich koche jetzt meinen eigenen Brei, kümmere mich nur noch um Baklava und die Leute da in Israel können in aller Ruhe mit ihren lustigen Hüten kein Fleisch essen, kein Schweinefleisch. Nee, so ist es nicht, denn spätestens 3 Jahre später fängt die Sache im Libanon an. Und hier in diesem Spannungsfeld haben wir beim Libanon ab 1976 übrigens auch Syrien. Also Syrien ist militärisch präsent von 1976 bis 2005, also Pi mal Daumen 20 Jahre. Und das ist auch so eine schöne Auslegungssache, weil die einen sagen, naja, Syrien hat ja den Libanon besetzt, die anderen sprechen von militärischer Unterstützung. Ich sage jetzt hier einfach, Syrien ist im Libanon präsent. Und dann 1900, ich gucke jetzt nochmal nach. 1978 fängt dann der Libanonkrieg an. Nein, Moment, halt. Der Libanonkrieg fängt eigentlich 1975 an. Also ich habe hier drei Daten. 1975, 1976, 1978 und an diesem Libanonkrieg sind beteiligt insgesamt 20 Parteien. Wer ist bei diesen 20 Parteien, die sich da im Libanon irgendwie streiten, wer ist denn damit beteiligt? Sind es A, die Bayern, B, die Luxemburger, C, die Sachsen oder sind es D, die Palästinenser? Richtig, es ist D, die Palästinenser. Offiziell geht dieser Libanon-Krieg bis 1990. Wenn das hart auf hart diskutierst, kannst du sagen, der ist immer noch am Start. Also die Hisbollah ist da irgendwie im Süden vom Libanon immer noch am Start. Die haben da die Gebiete immer noch nicht unter Kontrolle. Und da fallen halt auch immer mal wieder ein paar Geschenke an Israel aus dem Himmel runter. Und um das ganz klar zu sagen, hier bei diesem Konflikt, jedes Mal, wenn irgendwie ein Geschenk von der Hisbollah oder von den Palästinensern aus diesmal Libanon irgendwie runterfällt in Israel, dann kommt Israel vorbei, um dir die Fresse zu polieren, weil Israel will eigentlich bloß seine Ruhe haben. Die wollen, wie gesagt, da einfach nur mit ihren lustigen Hüten rumsitzen und kein Schweinefleisch essen und da ihre Spielchen und Erfindungen machen. Und das ist parallel, weil deswegen ist diese ganze Sache so unübersichtlich, das ist hier dann nicht die einzige Party, die gerade am Start ist. Denn 1979, also 3 oder 4 Jahre, nachdem der Libanon-Krieg losgeht, da wird der Schah in Iran bzw. Persien gestürzt und seitdem ist da der jeweilige Khomeini oder der jeweilige Ayatollah am Start. Das führt zu dem ersten Golfkrieg zwischen Irak und Iran. Es geht hier ganz klar, wem gehört hier welches Land? Schnick, schnack, schnuck, ganz große Vorträge und was weiß ich nicht alles. Es geht hier ganz klar auch um die Handelsrouten. Es wird hier auch immer wieder gefachsimpelt, naja, die USA, die wollen ja bloß das Öl. Nee, wollen sie nicht. Das ist für die eigentlich eher Nebensache. Wenn es um irgendetwas geht, dann sind es die Handelswege. Der Golfkrieg ist übrigens benannt nach dem Persischen Golf und darum geht es, wer hat da die Vormachtstellung. Und da hier immer gerne auch der schwarze Peter hin und her geschoben wird, habe ich jetzt hier die ganz klare Frage, was hat Israel mit dem Libanonkrieg, mit dem Golfkrieg oder mit dem Sturz vom Schah in Persien bzw. jetzt Iran zu tun? Nüscht. Trotzdem, wie gesagt, fallen da immer mal wieder Geschenke vom Himmel, ne? Oder irgendjemand tritt mal da in die Richtung von Israel und dann kommt die Antwort von Israel, die da nicht mit sich spaßen lassen. Und 2 Jahre nach dem ersten Golfkrieg, also der erste Golfkrieg geht von 1980 bis 1988 übrigens, also 8 Jahre. 2 Jahre später fängt der zweite Golfkrieg an. Diesmal geht es gegen Saddam Hussein, also die USA arbeiten zuerst mit Saddam Hussein, dann arbeiten sie gegen Saddam Hussein. Ja, woran liegt denn das? Saddam Hussein hat sich gesagt, Mensch, dann greife ich mir jetzt Kuwait und habe so einen viel besseren Zugang, eine viel bessere Kontrolle zum Persischen Golf, zu den Handelswegen. Wer arbeitet denn da mit dem Saddam Hussein in Kuwait zusammen? Na, das sind die Palästinenser. Damit sind wir auch wieder beim Ausgangspunkt, bei meiner Ausgangsaussage. Also die Palästinenser kriegen sich nicht organisiert. Sie werden instrumentalisiert, ganz klar. Sie versuchen aber auch ganz klar im Gegenzug andere Parteien zu instrumentalisieren. Und das hat dann ganz klar auch zur Folge, dass irgendwann keiner mehr die Palästinenser leiden kann. Also die haben einen unglaublich schlechten Ruf da in der arabischen Welt. Also das fängt auch ganz klar schon 1948 mit dem israelischen Unabhängigkeitskrieg an. Denn die versuchen ja auch irgendwie in Jordanien oder in Jordan oder im Jordan, Transjordanien, also da im Königreich Jordanien, was ja auch 5 Namen hintereinander hatte, die haben da auch versucht, einen Sturz irgendwie abzuziehen und da dann ihr Palästina zu errichten. Genau dasselbe dann halt auch in Libanon oder jetzt hier in Kuwait. Und währenddessen ganz klar schmoren die Leute da im Gazastreifen und im Westjordanland auch vor sich hin. Also du hast ja auch ganz klar zu sagen, dass die sich da weiter radikalisieren und dass die da weiter halt auf ihren Punkten bestehen. Und du hast ja auch ganz klar zu sagen, der Mahmoud Abbas, der da gerade am Start ist mit über 80 Jahren, also der ist 10 Jahre älter als der Netanyahu und der Friedrich Merz und der Donald Trump und der Putin. Also Mahmoud Abbas ist wahrscheinlich der älteste Führer von der Welt. Der ist geboren 1935 und der hat auch in der Sowjetunion studiert und seine Doktorarbeit ist übrigens zu dem Thema dass die Juden eigentlich die Nazis sind. Also so viel zu dem Thema. Und jetzt machen wir einen großen Sprung in die 2000er Jahre, denn in den 90er Jahren war ja eher so Jugoslawienkriege am Start und Nordirland-Konflikt, ne? Das ist vielleicht auch nochmal interessant für diese ganze Diskussion. 2001 ist dann der 11. September in New York. Auch eine interessante Sache, also so dem IS, also dem islamischen Staat, die da auch ihr neues Kalifat errichten möchten, den glaubt man dann im Nachhinein in der arabischen Welt nicht, dass die das waren, weil die sind in der arabischen, in der islamischen Welt so gepolt, naja, nee, das waren die Juden. Ne? Also wenn ich dann alles zusammenfasse, dann läuft das immer darauf hinaus, dass die Juden sich selber angreifen, um die Weltherrschaft an sich zu reißen. Und wir haben ab 2001 auch eine unglaublich interessante politische Entwicklung in Israel, denn es gibt eigentlich keine linke Parteien mehr in Israel. Nach dem 11. September 2001 fängt das schon mal so langsam aber sicher an. Ne? Also so, weil alle in der arabischen Welt, also alle drumherum sagen, naja, ihr wart das doch mit dem 11. September. Und die Israelis denken sich, mein Gott, was habt ihr schon wieder getrunken? Und dann kommt schließlich der Abkopplungsplan 2004-2005 von Israel. Alle Dinge, die wir heute haben, die hier gerade am Start sind, sind auch eine Folge der Vorgänge, die wir 2004, 2005, 2006 da im Nahen Osten oder rundum und auch in Israel haben. 2004, 2005 sagt dann Israel, ey, ich habe keinen Bock mehr auf Westjordanland und Gaza, ich koppel mich jetzt ab. Ich ziehe mich jetzt hier komplett zurück aus dieser ganzen Sache, ich baue auch die Siedlungen ab. Also Israel baut auch die Siedlungen ab. Die sagen sich so, okay, wir machen das jetzt genauso wie Malaysia mit Singapur. Wir schmeißen die einfach raus und dann setzen wir uns einfach hin mit unseren lustigen Hüten und essen kein Schweinefleisch. Dieser Abkopplungsplan wird auf der einen Seite befürwortet, ne, ole ole, dann ist die ganze Sache ja geklärt. Ne. Auf der anderen Seite gibt es hier auch ganz klar Warnungen vor Gaza, nicht Westjordanland, sondern Gaza. Es gibt zu der Zeit ganz klar die Warnung, wenn sich da die Leute, wenn sich das israelische Militär aus Gaza zurückzieht, dann wird das die unglaubliche Sekten- und Extremisten-Hochburg. Zeitgleich, Pi mal Daumen 2005, 2006 finden Wahlen im Westjordanland und Gaza statt. Es treten verschiedene Parteien an, unter anderem PLO und Hamas. Quizfrage: Welche Partei gewinnt mit einem haushohen Vorsprung die Wahlen in Gaza und Westjordanland? Das ist die Hamas. Das sind jetzt zwei Sachen, wenn nicht sogar drei. Abstraktionsprinzip, ne? In solchen Momenten sitzen meine Rechtskundelehrer oder Rechtsprofessoren immer vor den Endgeräten und freuen sich, dass sie mir das beigebracht haben, bis ich es gekotzt habe. Wie dem auch sei, zum einen ist Mahmoud Abbas, der aktuelle selbsternannte Führer vom Westjordanland oder den Palästinensern, nicht demokratisch legitimiert. Zweitens hat die Hamas, die absoluten Islamfaschisten sind, also das sind die Reichsbürger unter den Muslimen, die hat einen absolut hohen Zuspruch in Gaza und im Westjordanland. So, wie gesagt, das wurde ja gewarnt, passt auf, wenn ihr euch aus Gaza zurückzieht, dann wird das die absolute Extremisten- und Sektenhochburg. Und das gilt übrigens für die gesamte Sinai-Halbinsel. Also Sinai, die Halbinsel, wovon Gaza ja irgendwie auch ein Teil ist, das ist das Dreh- und Angelkreuz für ganz viele Extremisten im muslimischen, islamischen Bereich. Die Wahl 2006, Pi mal Daumen, wird nicht anerkannt. Ab hier koppelt sich das Westjordanland dann auch von Gaza ab. De facto kannst du sagen, im Westjordanland herrscht jetzt wieder auch eine Monarchie unter Mahmoud Abbas. Oder die organisieren sich mal irgendwie anders oder die kriegen sich überhaupt organisiert. So, was passiert? Wer schießt zuerst, wer wirft zuerst eine Rakete? Na, das ist die Hamas aus Gaza. Und das hat auch ganz klar politische Folgen in Israel, denn es gibt ja dann auch so im linken Spektrum immer wieder Leute, naja, wir müssen denen noch zuhören, wir müssen ja auf die zugehen. Und ab 2006, also ab dem Abkopplungsplan von Israel, wo die gesagt haben, ich habe keinen Bock mehr, ich gehe nach Hause, ich will jetzt hier einfach nur meinen lustigen Hut tragen und kein Schweinefleisch essen. Ab da kannst du sagen, ist Schluss mit lustig, ne? Also so, weil die haben sich zurückgezogen und es wurde trotzdem geschossen. Ab 2006 entsteht auch dieser unglaublich krasse Grenzzaun da zu Gaza von Ägypten aus und auch von Israel. Also sowohl als auch, also im Prinzip haben alle den Kanal auch gestrichen voll. Und es gibt immer wieder Auseinandersetzungen, es gibt immer wieder auch Abnutzungssachen. Und ab 2014, Pi mal Daumen, wird das, was dann 2023 geschieht, wird geplant auf der Seite von Hamas. Also das, was am 7. Oktober 2023 da passiert ist, das war kein Schnellschuss. Und das war auch nicht nur der Überfall von Gaza auf das Festival da in Israel, das war ein koordinierter Schlag aus dem Libanon, Jemen und Iran. Denn das wird immer wieder gerne vergessen und wer hier ganz klar auch immer wieder seine Hand im Spiel hat, das ist der Iran da mit seinem Ayatollah, der über die Houthis in Jemen agiert und über die Hisbollah in Libanon und auch ganz klar über die Hamas in Gaza. So, das sollte es gewesen sein. Ich hoffe, das reicht so als Kurzabriss zu der ganzen Sache. Also, ob ich diese ganzen Kriege nochmal eins für eins durchgehe, also wirklich einzeln, weiß ich nicht, was das bringt. Also, du kannst im Prinzip davon ausgehen, dass wenn es das nächste Mal knallt, dann wird es nicht an Israel liegen. Du kannst aber davon ausgehen, dass wenn es das nächste Mal knallt, dann wird Israel darauf ganz klar antworten. Also wir hatten das ja in den letzten 2 Jahren, dass Israel ganz klar auch über die Dörfer gegangen ist. Also die haben sich um Gaza gekümmert, dann haben die sich um Jemen gekümmert und dann haben die sich auch ganz klar um den Libanon und den Iran gekümmert. Und hier auch ganz klar hat das Land, was demografisch so groß ist wie Niedersachsen und geografisch so groß ist wie Sachsen-Anhalt, hat die großen arabischen Mächte auch mal wieder nass gemacht, was auch daran liegt. Also wir hatten das auch bei den Kurzvideos bei mir auf Instagram, TikTok und so weiter, hatten wir auch das Thema, also technisch kannst du Israel ganz schwer das Wasser reichen. Hat Israel die Atombombe? Ja, natürlich hat Israel die Atombombe. Die haben das erfunden. Währenddessen vertrauen da Syrien, Iran, Gaza und wie sie alle heißen, die vertrauen auf veraltete Technik aus der Sowjetunion oder aus Russland. Also so militärtechnisch ist Russland nicht auf der Höhe der Zeit. Da ist Israel zusammen mit den USA und auch Deutschland und anderen, sind die da einfach ein Stück weiter. Ihr findet mich auf allen Streaming-Plattformen, sei es Spotify, Amazon, Apple und wie sie alle heißen und auch auf allen Videoplattformen, sei es TikTok, Instagram, YouTube oder Threads unter Schulte Show oder Professor Pietras. Lasst mir ein paar Euro für einen Kaffee dabei, wenn ihr möchtet, unter meinem GoFundMe und ansonsten gehabt euch wohl.